Deutschlandfunk. Der Tag.
In der Politik ist es manchmal so wie beim Kuchenbacken. Erst läuft alles wie am Schnürchen, aber zum Schluss fällt die ganze Arbeit dann doch in sich zusammen. Die PKW-Maut ist so ein Fall. Ein Lieblingsprojekt der CSU, jahrelang eingetütet, aber der Europäische Gerichtshof hat jetzt Nein gesagt. Und wer Verkehrsminister Andreas Scheuer nach diesem Urteil zugehört hat,
ja, es ist bedauerlich.
Der konnte sich leicht vorstellen, wie fest dieser CSU-Politiker unterm Tisch die Faust ballen musste.
Das Urteil ist zu respektieren und zu akzeptieren. Politisch gesehen und politisch bewertet ist die PKW-Maut in dieser Form somit leider vom Tisch.
Das Aus für die deutsche PKW-Maut. Ein Thema. Und Mohamed Morsi, der war ein Jahr lang Präsident von Ägypten. 6 Jahre ist das her. Das waren stürmische Zeiten damals in Kairo. Am Montag ist Mohamed Morsi in einem Gerichtssaal in Kairo gestorben. Herzinfarkt. Da gibt es noch eine Menge Fragen. Nicht nur über diesen plötzlichen Tod, sondern was uns das Leben von Mohamed Morsi eigentlich sagt über das Ägypten von heute. Hier ist übrigens Tobias Armbruster. Hallo. Hallo, Nadine Lindner.
Alles klar, Entschuldigung, ich bin zu spät.
Warum denn zu spät? Ist bei euch heute viel los?
Naja, Seehofer mit seinen Geschichten, dann die Maut, die ein echter Überraschungsschlager ist. Ja.
Ja, das wollte ich dich gerade fragen, darüber reden wir ja jetzt. Die PKW-Maut wurde heute gekippt vom Europäischen Gerichtshof. War das für dich eine Überraschung?
Ja, es war eine totale Überraschung, weil, wenn ich jetzt kurz aus meinem Vormittag berichten kann, ich bin heute eigentlich noch zu einer anderen Pressekonferenz gegangen vom BDEW. Das ist einer dieser Energie- und Wasserwirtschaftsverbände, der was zu seinem energiepolitischen Konzept für erneuerbare Energien erzählt hat. Und ich dachte mir, Mensch, heute ist nicht so viel, gehst du mal hin, und habe aber schon hier meinen Kollegen gesagt, naja, mit dem EuGH, mit dieser Mautentscheidung, wir behalten das im Auge, aber ich bin ja auch nicht weit weg. Ich bin ja in 5 Minuten wieder im Studio. Naja, gut, und dann saß ich halt eine Viertelstunde in dieser Pressekonferenz und bin dann quasi mit strammem Schritt und wehendem Mantel dann hier wieder ins Studio zurück. Also ja, es war eine Überraschung, und es war jetzt nicht nur für mich persönlich eine Überraschung, sondern wenn man sich diesen ganzen Vorlauf anschaut, auch politisch, hat, glaube ich, hier in Berlin niemand damit gerechnet, dass diese Entscheidung heute fällt, weil alle Signale vorher völlig anders waren. Wenn man nur dieses Jahr auf den Februar zurückschaut, da hat der Generalanwalt schon so eine erste, ja, wie soll ich sagen, Vorentscheidung gegeben oder so ein Fingerzeig gegeben. Der hat damals gesagt, man solle die Klage aus Österreich gegen die Maut abweisen. Und normalerweise orientiert sich der EuGH, oder oft genug orientiert sich der EuGH dann auch an diesen Fingerzeigen. Diesmal war es anders, und darauf hat der Verkehrsminister Andreas Scheuer noch hingewiesen, 2016. Da hatte auch die EU-Kommission grünes Licht gegeben, nachdem nämlich der damalige Verkehrsminister Alexander Dobrindt auch von der CSU sein Mautkonzept leicht geändert hatte. Und eigentlich dachte man so, ach naja, das ist jetzt so ein Routinetermin jetzt ist alles in Butter. Aber nein, ein herber Rückschlag, so wie es Andreas Scheuer vorhin in seiner kurzen Pressekonferenz gesagt hat.
Andreas Scheuer von der CSU, und alle blicken jetzt eben immer auf die CSU und sagen, das war ein reines CSU-Projekt. Deshalb ist die CSU auch der ganz große Verlierer in dieser Sache. Ist das so?
Ja, das ist tatsächlich so, weil es ist nicht nur ein CSU-Projekt, sondern man kann auch mit Fug und Recht sagen, es ist ein CSU-Herzensprojekt. Wenn man sich diese Entwicklung anschaut, die Maut genommen hat, und dann nochmal auf dieses Jahr 2013 zurückschaut, mit diesen wirklich wunderbaren Zitaten, die es von damals gibt. Angela Merkel damals noch im TV-Duell mit Peer Steinbrück von der SPD, wer sich noch an den erinnert, die gesagt hat, mit ihr wird es keine Maut geben. Horst Seehofer, damals noch CSU-Chef, dann auf der anderen Seite, der sagt, ja, er kennt seit Monaten die Position der Kanzlerin und CDU-Chefin, aber er will diese Maut trotzdem haben. Am Ende kam sie dann, CSU hat sich durchgesetzt gegen CDU und SPD damals 2013 in den Koalitionsverhandlungen, beziehungsweise hat dann auch mit der SPD diesen Tauschhandel Mindestlohn gegen Maut schließen können. Und es gibt jetzt auch von den Sozialdemokraten über Twitter so ein paar Kommentare, die sagen, ach naja, wenn wir uns diese Bilanz Mindestlohn gegen Maut anschauen, 1:0 für die Sozialdemokratie, aber das sind eher Stimmen auf Twitter. Wenn man jetzt den Fraktionsvize hört, Sören Barthol, mit dem habe ich vorhin dann kurz telefoniert, der sagt, naja, wir haben von Anfang an auf die europarechtliche Dimension, die europarechtlichen Probleme hingewiesen, aber das wurde damals nicht ausreichend gewürdigt. Und ähnliche Töne, und da war ich tatsächlich überrascht, gab es heute auch von Thomas Jatzombek im Deutschlandfunk. Vielleicht hat mittags jemand dieses Interview gehört, der ist CDU-Politiker, ist im Verkehrsausschuss, und der hat gesagt, ja, auch wir hatten eigentlich Bedenken und Bauchgrimmen bei der europarechtlichen Dimension, aber gut, es ist anders gekommen und heute steht man jetzt dann halt auch ein bisschen vor den Scherben dieses Projekts.
Das heißt, bei den anderen Parteien ist da so ein bisschen Schadenfreude?
Ein bisschen Schadenfreude ist gut formuliert. Also ich fand das tatsächlich faszinierend. Twitter eignet sich ja dann an solchen Tagen wirklich gut dazu, hier den Puls zu fühlen. Und da kam dann wirklich nur Minuten nach der Entscheidung aus Luxemburg dann die ersten Wortmeldungen. Und ich glaube, wenn man sie ganz kurz zusammenfassen will, dann könnte man sagen, düdüm. Also wie so ein Computerfehlgeräusch. Von allen Seiten, vor allen Dingen von den Grünen, gab es Schadenfreude, gab es auch Genugtuung. Und von den Grünen unter anderem die Forderung, diese Quatschmaut, wie sie sagen, jetzt endlich zu beerdigen, mit der Verkehrswende weiterzumachen. Ansonsten auch von der FDP dann Wortmeldungen, die sagen, es ist ein guter Tag für Autofahrer. Und man muss jetzt auch schauen, dass nach dem Urteil die Haushaltsrisiken für den Bundeshaushalt nicht zu groß werden. Ähnliches auch von der Linken, und auch die AfD hat sich geäußert, da heißt es ja, der Verkehrsminister Scheuer bringt quasi gar nichts mehr auf die Reihe.
Nadine, ich schätze mal, das fragen sich jetzt viele, und vielleicht könntest du da eine kurze, schlüssige, bündige Antwort geben. Warum können andere europäische Länder problemlos eine Maut einführen? Deutschland ist umgeben von solchen Ländern. Warum darf Deutschland das nicht?
Die Antwort ist eigentlich relativ einfach. Also wenn man sich umschaut rund um Deutschland, ist es so, 20 andere europäische Länder haben eine Maut oder auch Infrastrukturabgabe, wie der Verkehrsminister gerne sagt, eine Nutzerfinanzierung, wie man das auch nennen könnte. Der fundamentale Unterschied dabei ist halt einfach, dass es in diesen Ländern keine Ungleichbehandlung von inländischen und ausländischen Autofahrern gibt. Und das ist ja auch der Kernpunkt, den der EuGH heute in seiner Entscheidung angesprochen hat, weil er sagt, es gibt eine mittelbare Diskriminierung von Fahrern und Haltern von Fahrzeugen, die im Ausland zugelassen sind. Also so Juristendeutsch klingt jetzt ein bisschen kompliziert, aber dort sieht man das Problem, dass es dort Vertragsverletzungen gibt und dass der freie Verkehr von Dienstleistungen innerhalb der Europäischen Union damit nicht gewährleistet ist.
Du sprichst da jetzt an natürlich die Kfz-Steuer, die im Gegenzug, so sah das Konzept aus, abgeschafft werden sollte. Was ich mich bei der ganzen Sache so ein bisschen frage, ist, hätte jetzt die Bundesregierung einfach nur gesagt, okay, wir schaffen jetzt heute oder im kommenden Jahr die Kfz-Steuer komplett ab? Und ein Jahr später hätte sie gesagt, und jetzt führen wir eine PKW-Maut ein, dann hätte das alles geklappt.
Naja, es darf halt diese Ungleichbehandlung nicht geben. Und man hat halt versucht, das quasi auch über zwei unterschiedliche Gesetze, einmal Kfz-Steuer und dann halt diese Erhebung der sogenannten Nutzerfinanzierung, der Infrastrukturabgabe, dann so ein bisschen aufzusplitten. Und genau das hat halt einfach nicht funktioniert.
Was gibt es jetzt für Möglichkeiten, wenn tatsächlich in der Bundesregierung noch jemand an einer Maut festhält? Was könnte da als nächstes kommen oder als Alternative?
Ja, das ist natürlich die Frage, die auch der Verkehrsminister sich heute gefallen lassen musste. Wie soll es weitergehen? Er hat, oder spricht auch dafür, dass auch sein Haus, das Verkehrsministerium, wirklich überrascht war, heute eine Taskforce eingerichtet, die sich mit verschiedenen Fragen, auch den ausfallenden Finanzierungen und so weiter beschäftigen muss. Andrea Scheuer hat das heute so ein bisschen angedeutet, hat gesagt, letztendlich hält er an diesem Konzept, wer nutzt, der zahlt, auch fest. Und er hat dann so ein bisschen dieses Türchen aufgemacht zu diesen Verhandlungen zum Thema Klimaschutz, auch Klimaschutz im Verkehr, die ja im Herbst dann nochmal richtig doll auf uns warten, dass man dort möglicherweise an einem neuen Nutzerfinanzierungskonzept arbeitet, was noch eine stärkere ökologische Lenkungswirkung hat.
Wie könnte denn sowas aussehen?
Naja, ganz einfach, dass man sich halt irgendein Parameter sucht, zum Beispiel irgendwie Hubraum oder zum Beispiel auch PS-Zahlen, das heißt, dass halt, oder auch vielleicht Gewicht des Autos, dass man einfach sagt, kleine, leichte Autos, Autos, die wenig verbrauchen, die müssen weniger Maut bezahlen, wenn sie zum Beispiel die gleiche Strecke auf einer deutschen Autobahn fahren, wohingegen halt wahre Spritschlucker, also das heißt halt Kfz oder Pkw, naja, mit denen man so richtig schön mal Gas geben kann, die eine hohe PS-Zahl haben, die damit auch einen hohen Verbrauch haben, dass die halt einfach mehr bezahlen müssen. Und da gibt es ja natürlich verschiedene Parameter. Das hatte man mit diesem Mautmodell schon so ein bisschen angedacht. Möglicherweise wird man das noch verstärken. Da bin ich auch gespannt, ob man sich dort wirklich auch dazu durchringen kann, kleinere, sparsamere Kfz dann wirklich auch besser zu stellen, was ich persönlich eine gute Idee fände, weil das auch Autos sind. Es geht ja dann auch immer um die Frage, wie gestaltet man solche ökologischen Lenkungswirkungen auch sozial verträglich? Und wenn man jetzt halt davon ausgeht, dass Menschen, die ein kleines Einkommen haben, dann vielleicht eher mit einem Lupo oder vielleicht mit einem kleineren, mit einem Polo unterwegs sind und halt eben nicht mit einer großen Kiste jetzt von Audi oder von BMW, dass man vielleicht dort auch soziale Aspekte gleich mit reinpacken kann. Aber schauen wir mal.
Und die Kfz-Steuer, die bleibt auf jeden Fall. Die kann nicht abgeschafft werden im Gegenzug.
Ja, das ist jetzt natürlich noch die Frage, die meine Kollegin Katharina Hamberger, die ja über Jahre dieses Mautthema heute hier im Hauptstadtstudio bearbeitet hat, das hat die gleich aufgeworfen und hat gesagt, ja, was wird denn jetzt aus diesem Kfz-Steuergesetz? Da weiß ich im Moment noch nichts Näheres. Ich vermute aber, dass das natürlich eine Frage ist, die nicht nur das Verkehrsministerium, sondern auch das Finanzministerium natürlich beschäftigt.
Nadine Lindner, vielen Dank für diese Einzelheiten zur Pkw-Maut. Danke dir.
Ja, schöne Grüße nach Köln.
Wir spulen mal ganz kurz zurück. Kairo, vor ziemlich genau 7 Jahren. Mohamed Morsi war das bei seiner Antrittsrede 2012. 1 Jahr lang war er Präsident, danach abgesetzt und ins Gefängnis. Mohamed Morsi war Muslimbruder, Islamist und sein Leben kann einiges erzählen über das, was Politik in einem Land wie Ägypten so schwierig macht. Am Montag war Morsi noch einmal bei einem Gerichtstermin in Kairo und ist da plötzlich zusammengebrochen und dann gestorben. Da bleiben einige Fragen offen. Björn Blaschke, unser Korrespondent in Kairo, hat mir erzählt, warum Morsi überhaupt noch einmal vor Gericht stand.
Es ging um einen Spionagefall, in dem er als Zeuge ausgesagt hat, freiwillig, soweit ich weiß. Also er war nicht einer der Angeklagten, sondern er war tatsächlich da, um eine Aussage zu machen. Die hat er gemacht, 5 Minuten lang. Dann ist das Gespräch, dann ist die Verhandlung unterbrochen worden. Er wurde in den üblichen Käfig, also Käfig, das klingt etwas übertrieben immer, es sind aber tatsächlich Käfige in Ägypten, aber auch in anderen arabischen Ländern, in denen Angeklagte normalerweise sitzen. Und durch diesen Käfig können sie dann eben zugucken zu dem, was da passiert im Gerichtssaal. Ist er wieder in diesen Käfig zurückgebracht worden? Da sei er dann zusammengebrochen, heißt es, ohnmächtig geworden. Und dann hat man ihn sofort in ein Krankenhaus transferiert, wie es heißt, und dort aber nur noch den Tod feststellen können, er sei an einem Herzinfarkt gestorben. Das sagt die Staatsanwaltschaft ganz offiziell.
Und können wir der ägyptischen Staatsanwaltschaft da glauben oder kann das noch andere Todesursachen haben?
Also wenn man mal in den sozialen Netzwerken rumguckt, dann sind da auf jeden Fall viele Verschwörungstheorien schon im Umlauf. Da heißt es, dass er umgebracht worden sei möglicherweise. Dagegen hält er natürlich in den sozialen Medien auch die offizielle ägyptische Seite und sagt, nein, das ist nicht der Fall. Festgestellt hat die Staatsanwaltschaft dann in einem offiziellen Satz, dass es keine Fremdeinwirkung gegeben habe bei dem Todesfall Morsi.
Jetzt hast du schon gesagt, er war da in einem Käfig gehalten bei dieser Gerichtsverhandlung. War er jetzt seit seiner Absetzung vor 6 Jahren die ganze Zeit in Haft im Gefängnis?
Soweit wir wissen, ja. Er ist schon vor seiner Absetzung sogar in Haft genommen worden, festgesetzt worden. Und dann wurde, das war ja im Juli 2013, im November, dann wurde offiziell Anklage erhoben. Vorher hatte schon Haftbefehl gegeben. Aber seitdem sitzt er sozusagen oder saß er im Gefängnis. Er wurde mal nach Bursch el-Arab gebracht, das ist in Alexandria, und dann saß er wieder in Tora ein, das ist hier in Kairo. Das heißt, er wurde immer hin und her transferiert, je nachdem, wie denn gerade der Stand der Verhandlungen war. Was wir über seine Haft wissen, ist, dass er wohl überwiegend in Isolationshaft war. Und was Familienangehörige und Befreunde beklagen, genauso aber auch Menschenrechtsaktivisten, ist, dass er eben sehr lange keinen Besuch von der Familie habe erfahren können. Genauso wenig sei er nicht besonders gut ärztlich betreut worden. Anders als man es eben von anderen politischen Gefangenen sagt hier in Ägypten. Also beispielsweise Hosni Mubarak, der ja auch in Tora saß, in dem Gefängnis, in dem Mohamed Morsi Washington auch zeitweilig war, der konnte da immer, soweit wir wissen, seinen Leibarzt empfangen, seinen früheren, als aus der Zeit, in der er eben noch Herrscher über dieses Land war. 30 Jahre lang war ja Hosni Mubarak Präsident, Morsi war dann sozusagen sein Nachfolger. Wie man es aber auch sagt, über andere Regimegrößen aus der Zeit von Hosni Mubarak. Also es habe da keine Gleichbehandlung gegeben. Das ist einer der Vorwürfe, die hier erhoben werden.
Wie sieht das eigentlich generell aus in Gefängnissen Ägypten? Kannst du dazu was sagen?
Eigentlich nicht. Ich habe noch nie eins von innen gesehen und möchte es ehrlich gesagt auch nicht. Wann immer man mit Leuten hier redet, sagen die, naja, also ihr könnt euch da nicht so ein Gefängnis vorstellen, das europäischen oder deutschen Standards gerecht würde. Man muss sich das schon vorstellen, dass die Zellen überfüllt sind. Und da wird dann durchaus unterschieden zwischen politischen Häftlingen und, ich sag mal, gewöhnlichen Kriminellen. Die Haftbedingungen für politische Gefangene sollen ein bisschen besser sein als die von gewöhnlichen Kriminellen. Aber de facto kann ich dazu nichts sagen. Also ich habe zum Glück noch nie eins von innen gesehen.
Dann lass uns sprechen über Mohamed Morsi damals als Präsident und möglicherweise über das, was er da erreicht hat in dieser Zeit. Er ist ja Präsident geworden, ich glaube, das können wir so sagen, als eine Folge des sogenannten arabischen Frühlings. Ich weiß gar nicht, ob man dieses Wort überhaupt noch benutzen soll. Wie war er denn eigentlich als Präsident?
Nee, ich kann dazu eigentlich nur sagen, dass er von Anfang an umstritten war. Also man muss sich mal die Wahlergebnisse angucken. Er ist ganz knapp nur in einer Stichwahl eben zum Präsidenten gewählt worden. Das heißt, dass die Bevölkerung da durchaus polarisiert war. Es stand zur Wahl in der Stichwahl dann nachher Mohamed Morsi einerseits, ein Islamist der Muslimbruderschaft, und auf der anderen Seite stand ein Vertreter des alten Regimes, Ahmed Shafiq. Ahmed Shafiq war tatsächlich aus dem Apparat von Hosni Mubarak hervorgegangen. So, und bei dieser Alternative hat sich dann eben ein klitzekleines bisschen mehr der Bevölkerung, die da wählen gegangen ist, für Mohamed Morsi ausgesprochen. Das heißt, man hatte von Anfang an eine gewisse Polarisierung. Mohamed Morsi hat sich 2 Tage, bevor er den Amtseid abgelegt hat, auf dem Tahrirplatz, da wo eben die Riesendemonstrationen stattgefunden hatten im Frühjahr 2011 und auch dann später noch, hat er sich hingestellt und hat gesagt, ich werde der Präsident aller Ägypter sein. Das war eine fulminante Rede. Wirklich unvergleichbar. Es waren hunderttausende Menschen auf dem Tahrirplatz, aber es waren eben auch viele Millionen Menschen nicht da und die standen noch nicht unbedingt auf seiner Seite. Er hat dann aber eben es nicht geschafft, tatsächlich alle Ägypter hinter sich zu bringen. Also er hat dieses Versprechen abgelegt auf dem Tahrirplatz, auf dem eben Hosni Mubarak gestürzt worden war sozusagen. Und er hat dann 2 Tage später in seinem Amtseid auch nochmal geschworen, dass die Verfassung und das Verfassungsgericht die höchste Instanz, das wichtigste Gut Ägyptens sei. Und letztlich hat er damit sozusagen seine erste Lüge gelogen. Und das muss man einfach sagen. Er hat sich nachher hingestellt und hat eine Verfassungsänderung durchgedrückt, in der, also man muss sagen durchgedrückt, sind viele Leute dann aus dem Parlament ausgetreten. Deshalb das Referendum über diese Verfassungsänderung war nicht besonders gut besucht und so weiter. Und in dieser Verfassungsänderung hatte er vor allem vorgesehen, dass neben dem Verfassungsgericht, und darum habe ich eben so sehr das Verfassungsgericht auch betont, dass neben dem Verfassungsgericht sozusagen noch ein religiöses Gericht installiert werden sollte über die Azhar-Universität, die wichtigste sunnitisch-religiöse Lehreinrichtung in der arabischen Welt. Und damit hat er sozusagen eine Paralleljustiz einführen wollen. Und das hat dann schon ein paar Monate nach seiner Wahl, ich weiß das noch, ich war dann hier auf dem Tahrir unterwegs und habe mir das angeguckt, zu Straßenschlachten geführt zwischen Morsi-Anhängern und Morsi-Gegnern, wo man dann diese Polarisierung, für die er gesorgt hatte, letztlich tatsächlich hautnah nochmal verspüren konnte. Also sind da Steine geflogen und die Leute haben aufeinander eingeprügelt. Und diese Polarisierung hat er, obwohl er das eben vorher versprochen hatte, nicht überwinden können. Also die Gesellschaft, wie man so schön sagt, blieb einfach gespalten. Er hat da nicht irgendwie diesen Spalt zubringen können.
Und hat er da nur Leute gegen sich aufgebracht, die sowieso von Anfang an gegen ihn waren? Oder hat er auch seine eigenen Leute, also die Muslimbrüder, verprellt?
Seine eigenen Leute hat er, glaube ich, weniger verprellt. Aber er hat, man muss sich klar machen, bei dieser Stichwahl hatte man die Alternative. Man hatte die Alternative zwischen einem, das hat mein Kollege so schön formuliert, zwischen einem Rückschritt in eine bekannte Vergangenheit, also in die Zeit von Mubarak zurück, dadurch, dass eben einer der Menschen aus dem Mubarak-Regime sich wieder zur Stichwahl gestellt hatte, und in eine unbekannte Zukunft. Und ich glaube schon, dass Mohamed Morsi Wähler auf seiner Seite hatte, die ihm erstmal gesagt haben, okay, wir gucken mal, was da Unbekanntes Neues auf uns zukommt. Es kann ja nicht viel schlechter sein als das Frühere. Und dadurch, dass er dann eben gesagt hat, ich will der Präsident aller Ägypter werden, hat er wahrscheinlich auch nochmal viele Leute tatsächlich auf seiner Seite gehabt. Nur in dem Moment, in dem sich dann herausstellte, dass er doch eher ein islamistischer Präsident war, denn ein Staatspräsident, ein Mensch, der die ägyptischen Werte und vor allem die islamischen Werte in den Vordergrund stellt und nicht so sehr den Staat, hat er natürlich viele Leute verprellt. Und ich gebe jetzt nur ein praktisches Beispiel. Ich weiß, dass ich ein Interview geführt habe mit einem seiner Leute damals, kurz vor der Verfassungsänderung, also 2012. Ich habe ihn gefragt, das Mindestheiratsalter, ja, wie soll das sein bei euch? Und dann hat er gesagt, naja, die Verfassung schreibt vor, oder das Gesetz schreibt vor, 18 Jahre für Frauen wie auch für Männer. Und dann sagt er, ja, das ist ja alles gut. Und dann sagt er, ja, aber wenn die Verfassung geändert werden sollte, dann stehen wir natürlich auch zur Verfassung. Und das war so eine Art, wo viele Leute dann doch nicht mit klargekommen sind, dass sozusagen hintenrum viel von diesem islamistischen und traditionellen Gedankengut reingerieben wurde sozusagen.
Das heißt, wenn da jemand 14 Jahre geschrieben hätte, dann hätten sie gesagt, dann ist es eben 14 Jahre.
Exakt. Und das koranische Recht, also das islamische Recht, das religiöse Recht, spricht eben davon, dass man ab Zeugungsfähigkeit für Männer wie Frauen eben tatsächlich eigentlich im heiratsfähigen Alter sei. Und das ist etwas, was viele Leute nicht wollten.
Björn, jetzt lass uns ein paar Jahre vorspulen ins Jahr 2019. Jetzt ist der Präsident Abdel Fattah al-Sisi. Das war der General, der damals Morsi ja auch abgesetzt hat.
Er war Verteidigungsminister.
Und ist unter ihm jetzt vieles besser?
Besser als unter Morsi? Wenn man jetzt zum Beispiel an die Presselandschaft denkt, da werden viele Ägypter sagen, nee, also die Pressefreiheit unter Morsi war viel größer als das, was wir jetzt haben. Jetzt hat man eben kaum kritische Stimmen. Viele Ägypter sagen, da sei die Presse gleichgeschaltet worden. Das Demonstrationsrecht ist komplett eingeschränkt worden. Das alles hat es unter Morsi nicht gegeben. Das kann man nicht anders sagen. Trotzdem sagen viele Ägypter, naja, die Zeit der Demonstrationen hat aber aufgehört. Es ist stabiler geworden. Jetzt ist die Frage, was ist Stabilität? Es ist sozusagen der Sicherheitsapparat, der sowas wie Stabilität oktroyiert. Oder ist Stabilität etwas, das aus der Gesellschaft erwachsen ist? Letzteres würde ich mal in Ägypten nicht sagen. Es ist durchaus eine Stabilität, die par force durchgesetzt wird, aber die nicht eine gewachsene Stabilität ist. Trotzdem sagen viele Ägypter, diese irren Zeiten sind jetzt doch vorbei und wir haben gar keine Zeit mehr jetzt unbedingt so viel zu demonstrieren, sondern wir müssen arbeiten, wir müssen unseren Lebensunterhalt verdienen. Und die Zeiten von 2011 bis Mitte 2013, die waren so schwer, so chaotisch, dass unsere Wirtschaft darunter gelitten hat. Und das wollen wir nicht mehr. Also die Frage, ist die Zeit besser oder schlechter, man kann sie nicht so einfach beantworten. Es gibt ja viele Schattenseiten bei dem Negativen, auf jeden Fall große Schatten. Und es gibt aber auch so ein paar positive Sachen, wo ich sagen würde, die Ägypter sind da dann doch eher so, dass sie es jetzt in dieser Situation angenehmer finden. Aber man kann es nicht verallgemeinern.
Björn, danke dir vielmals.
Was, das war's schon?
Ja.
Ich dachte, wir reden jetzt hier noch weiter.
So viel Zeit haben wir leider auch im Podcast nicht. Aber vielleicht können wir das an anderer Stelle fortsetzen.
Genau.
Danke dir.
Danke dir.
Ciao.
Ciao.
Das war's für heute. Kritisieren, die Meinung sagen oder Lob aussprechen geht ganz einfach auf dertag@deutschlandfunk.de. Mein Name ist Tobias Armbruster. Ciao.